Ob Pollenanalyse oder Gebäudereste, ob die Siedlungsstruktur rund um das sogenannte Königsgrab von Sedin in der Prignitz oder ein ehemaliges Flugzeugwerk in Schönefeld. Die Arbeitsfelder der brandenburgischen Landesarchäologie sind vielfältig. Bei der Jahrestagung im Landesmuseum in Brandenburg an der Havel letzte Woche gab es eine Reihe von Kurzvorträgen dazu zu hören. Herzlich willkommen zu Vergangenheit aus der Nähe betrachtet, sagt Harald Asel. Ich will mehr darüber wissen von Franz Schopper, dem brandenburgischen Landesarchäologen. Zuallererst, wie hoch ist eigentlich der Spardruck angesichts knapper Kassen der öffentlichen Haushalte?
Sparen müssen wir schon seit Jahren. Wir haben ja viele Haushaltstitel, die überrollt werden, nennt man das. Das heißt, die bleiben seit Jahren gleich. Jeder, der auf die Inflation guckt der letzten Jahre, weiß natürlich, dass man da und dort dann einfach weniger machen kann. Wir bemühen uns natürlich wie immer so sparsam wie möglich umzugehen, aber die Aktivitäten und das, was wir für das Land und für die Bürgerinnen machen, kostet natürlich auch Geld.
Wenn ich mir die vier Leitworte dieser Tagung anschaue, erfassen, erforschen, erhalten, erzählen, dann kann man mit diesen vier Leitworten im Grunde genommen das mitteilen, was es an Neuigkeiten gibt, aber eben auch das, was kontinuierlich bleibt. Fangen wir mal beim Erfassen an.
Ja, das Erfassen meint eigentlich noch gar nicht so die Ausgrabungen, sondern es meint die Denkmalinventarisation, das Erkennen der Denkmäler in der Region, auch mit Hilfe von vielen ehrenamtlichen Bodendenkmalpflegerinnen, die das Gelände begehen, die uns Fundmeldungen machen, die uns Beobachtungen mitteilen. Und auf der anderen Seite nutzen wir natürlich auch die modernen technologischen Möglichkeiten, also Landschafts-3D-Modelle über 3D-Scans, und haben auch mittlerweile begonnen, bei uns einen Arbeitsbereich aufzubauen zur Geomagnetik und Geophysik. Also das heißt, überall, wo der Mensch in den Boden eingegriffen hat, wo Spuren des Menschen im Boden sind, ändert sich auch die Physik des Bodens. Und das kann man dann oberflächlich, ohne es zu zerstören, entsprechend erfassen.
Also da sind wir sogar schon bei dem Punkt Erhalten ein bisschen. Am besten ist es, wenn etwas auch im Boden bleiben kann.
Richtig, das ist das Beste, und um etwas erhalten zu können, muss ich es erst erfassen. Und wenn sich dann herausstellt, dass das Denkmal nicht am Ort erhalten werden kann, dann kommt die zweitbeste Lösung. Wir nennen es den sekundären Denkmalschutz. Dann kommen die Ausgrabungen, die dann die Informationen und die Objekte möglichst sichern, bevor der Bagger eben dann seine Tiefbaumaßnahmen durchführt.
Können Sie mal Beispiele nennen in Brandenburg aus den letzten Jahren, wo Sie gemerkt haben, es war gut, dass man auch Jahre gewartet hat?
Das ist eigentlich fast das tägliche Geschäft. Wir haben ja sehr, sehr viele Fundstellen, die vielleicht früher schon mal irgendwie beobachtet worden sind beim Autobahnbau in den 30er Jahren oder bei anderen Dingen. Und einfach die Methodiken, die wir heute haben, die Unterstützung auch der Naturwissenschaften mit den Physikern, die uns bestimmte Dinge zeigen, den Chemikern, den Genetikern. Das sind natürlich Daten und Informationen, die die Kollegen und Kolleginnen vor Jahrzehnten nicht hatten, ja gar nicht dran gedacht haben, dass man aus einer Bodenprobe eventuell sozusagen ein genetisches Profil der Umwelt nehmen kann, ja, aus einem Stück Dreck, auf gut Deutsch gesagt. Da merken wir natürlich, wer weiß, was wir jetzt alles gezwungenermaßen weggraben, dann an Informationen nicht mehr da ist. Dennoch machen wir auch kleinere Forschungsgrabungen, vor allem um zu klären, wie ist der Denkmalbestand. Aber auch dort lassen wir immer so Zeugenpfeiler stehen, also lassen Reste stehen, in denen dann neue Fragestellungen von KollegInnen der nächsten Jahrzehnte und vielleicht Jahrhunderte überprüft werden können.
In der Einladung zu dieser Jahrestagung stand vom Seerosenteich bis zum Sediner Häusermeer, und da ist schon etwas von dem, was Sie eben erzählt haben, angesprochen worden, also Pollenanalysen, um zu verstehen, wie war eigentlich die Landschaft. Andererseits natürlich solche Highlights, die es zum Teil auch wirklich auf die Schlagzeilen der Zeitungen schaffen. Was, wenn wir jetzt auf die letzten Jahre oder auf das Jahr 24 schauen, was gibt es denn da für neue wichtige Erkenntnisse?
Ja, ein neuer wichtiger Erkenntnis ist die Dorfstruktur, die Siedlungsstruktur im Umfeld des Königsgrabes von Sedin. Wie hat der Herrscher, der im sogenannten Königsgrab begraben ist, gelebt? Welche wirtschaftlichen Möglichkeiten hatten? Wie sieht die Ernährung aus? Sehr schön war da auch etwa 1,5 Liter Eicheln, ja, schon geschält, wahrscheinlich auch schon ein bisschen gewässert, damit die Gerbsäure rausgeht. Also Eicheln hat man durchaus zur Ernährung auch mit genutzt. Das sind so schöne Dinge, die man mal greifen kann. Normalerweise sind die organischen Objekte ja auch verloren gegangen.
Nun denkt man ja, also Archäologie, das sind längst vergangene Zeiten, die da untersucht werden, weil über die jüngere Zeit haben wir ja andere Formen von Dokumenten. Nun lese ich da im Rahmen dieser Tagung, es geht um das Gelände der ehemaligen Henschel Flugzeugwerke in Schönefeld. Das heißt, es geht bis fast an die Gegenwart heran. Arbeiten Sie da anders, als wenn es lange zurückliegende Zeiten angeht? Oder ist das ja ähnlich? Und was suchen Sie denn da?
Man kann sicher sagen, die Technologien sind erstmal ähnlich. Aber wir haben verschiedene Phasen. Also in den ganz frühen Phasen der Menschheitsgeschichte, da haben wir als Archäologinnen so einen Alleinvertretungsanspruch, unterstützt durch die Naturwissenschaften ganz stark. Dann gibt es so Phasen, wo es so die ersten schriftlichen Quellen gibt. Das wäre in unserem Bereich so die slawische Archäologie und dann vermehrt im Mittelalter. Und dann gibt es Bereiche, wie Sie richtig sagen, wo es eine Menge andere Quellen gibt, in der Regel Schriftquellen oder im 20. Jahrhundert auch Bildquellen und Filmmaterial und Ähnliches. Aber auch dort können wir ergänzen. Wir sind ja mehr so unterwegs wie die Spurensicherung der Polizei. Ja? Das, was nicht absichtlich unbedingt da ist, finden wir dann. Und tatsächlich ist in den jüngeren Phasen auch manches schriftlich tatsächlich nicht so niedergelegt. Also wenn Sie an die Lagerarchäologie denken, auch bei solchen Flugzeugfabriken oder Ähnlichen sind natürlich immer Zwangsarbeiterlager und ähnliche Themen dabei. Oder es gibt auch besonders natürlich für uns gesellschaftspolitisch bzw. historisch noch spannende Themen. Ich denke, die jüngste Ausgrabung, das ist nun schon einige Jahre her, galt einem Fluchttunnel im Norden von West-Berlin.
Wie viel von dem, was ausgegraben wird, was untersucht wird, wird zerstört? Wie viel bleibt eigentlich erhalten?
Ein Thema der Erhaltung ist in letzter Zeit, und das kommt verstärkt, wir alle spüren den massiven Klimawandel, dass sich auch unsere Umwelt und auch in den Böden und in den Gewässern verändert. Also ein Beispiel, wir haben in Brandenburg einen großen Schatz an organischen Materialien, also aus Holz, aus Leder, aus Knochen, aus Rinde, aus Bast. Dort, wo wir dauernd hohe Grundwasserstände haben und der Boden kein Licht hinlässt, können wir, wenn man an Friesack denkt, eine weltweit berühmte Fundstelle im Rienluch, 10.000 Jahre alte Birkenrindenschale finden Sie in unserem Museum, eines der ältesten Netze der Menschheit finden Sie im Museum, aus Rindenbast geflochten. Wenn in diesen ganz trockenen Sommern der Wasserspiegel zu tief absinkt und dort Luft drankommt, dann kann das sehr schnell weg sein. Wir wollen jetzt prüfen, wie ist der Zustand dort an dieser Fundstelle, denn ist nicht alles ausgegraben, und welche Maßnahmen kann man in Zusammenarbeit mit den Landnutzern, mit dem Wasserverband vielleicht erreichen, um hier dann den Grundwasserspiegel zu stabilisieren. Dann nutzen wir unser Land immer intensiver. Denken Sie an die großen Stromtrassen, denken Sie auch an die Solaranlagenfelder, die entstehen. Alles das greift natürlich teilweise in Regionen ein, die bisher nicht so im Mittelpunkt waren. Und auch da sind wir natürlich auch im Gespräch mit zum Beispiel dem Bundesverband der Solarwirtschaft. Wie können wir die Thematik der archäologischen Denkmalpflege da am besten einbinden? Also es ist nicht nur immer nur Ausgrabung, es ist auch viel überlegen, beraten, Stellungnahmen und auf den verschiedensten Ebenen agieren.
Der brandenburgische Landesarchäologe Franz Schopper. Wer mehr wissen will, auf YouTube sind unter dem Titel Momentaufnahmen Filme zur Arbeit der letzten Jahre zu sehen. Das war Vergangenheit aus der Nähe betrachtet. Danke fürs Zu- und Weiterhören, sagt Harald Asel.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.